Er war ein Mann, der seinem Instinkt folgte. In Osterfeld, dem heutigen Oberhausen-Stärkrade, nahe des Elpenbachs, fand Franz Ferdinand Freiherr von Wenge dicht unter der Oberfläche etwas Wertvolles. Raseneisenerz. Der geschäftstüchtige Kirchenmann machte eine kühle Standortanalyse. Eisenerz lag vor der Haustür, Holzkohle und Kalk konnten aus der näheren Umgebung beschafft werden. Und einen Bachlauf für ein Wasserrad als Energiequelle gab es auch.
Also beantragte von Wenge beim hier zuständigen Landesherrn, dem Kölner Erzbischof, zweierlei: die Schürfrechte für Raseneisenerz und die Bau- und Betriebsgenehmigung für eine Eisenhütte.
Aber er wusste, was seine Entdeckung wert war. Deshalb verhandelte er parallel mit dem benachbarten Herzogtum Kleve, also mit Preußen. Wenge machte, was Investoren heute auch tun, sagt der Historiker Martin Schmidt. Er ließ sich die Entscheidung versüßen.
Und er hat mit den Preußen verhandelt, er hat mit dem Konkurrenten in Köln, also dem Erzbischof von Köln, verhandelt, um einfach die besten Voraussetzungen zu schaffen für sein neues Unternehmen. Wo bekomme ich die besten Steuersubventionen? Und die hat er halt in Köln bekommen.
Der Erzbischof von Köln, Clemens August, versprach sich Wohlstand und Aufschwung durch dieses Vorhaben und willigte ein. Doch seine Beamten hatten es nicht eilig.
Immer wieder zögern sie die Genehmigung zum Ärger des ungeduldigen Investors von Wenge heraus. Schließlich greift dieser zu einem Mittel, das seit der Antike und bis heute immer gewirkt hat.
Und in dem Falle waren es westfälische Schinken. Er kommt ja aus Münster, Schweinegegend, guter Schinken, und die schickt er nach Bonn, denn da sitzt die Regierung vom Erzbischof von Köln und die Beamten mögen den Schinken, und plötzlich funktioniert das mit den Entscheidungen ein bisschen schneller.
1753 schien der Weg frei. Der Bau von Bergwerk und Hochofen begann. Doch schon bald türmten sich die Schwierigkeiten.
Erst wirft der Hüttenbaumeister, quasi der Architekt und Ingenieur in einem, das Handtuch, schon nach wenigen Monaten. Dann wird das Baumaterial knapp, weil Fuhrwerke fehlen. Und bei einem heftigen Herbstunwetter bricht auch noch ein fertiggestellter Damm und überflutet alles. Zu allem Überfluss belastet ein Rechtsstreit das Projekt. Antonetta Bernardina von Wrede, die Äbtissin des flussabwärts liegenden Zisterzienserinnenklosters, will die Hütte verhindern. Sie ist besorgt um die Qualität des Wassers im Elpenbach.
Probleme über Probleme. Freiherr von Wenge musste feststellen, eine Eisenhütte ist Mitte des 18. Jahrhunderts nicht mal so eben einfach gebaut, sagt der Historiker Dr. Burkhard Zeppenfeld.
Im Ruhrgebiet selber gab es zu dem Zeitpunkt natürlich noch gar nichts. Das Ruhrgebiet gab es ja noch gar nicht. Europaweit gab es natürlich schon ein bisschen was. England war federführend in der Eisenindustrie. Oberschlesien war in Deutschland recht weit führend. In unmittelbarer Nachbarschaft der späteren Antonihütte hatten wir was am Niederrhein, was im Siegerland, im Sauerland. Von dort hat man sich dann auch eine ganze Menge abgeguckt und auch den einen oder anderen Baumeister angeworben.
Am 18. Oktober 1758 war es dann soweit. Der erste Hochofen des Ruhrgebiets wurde angeblasen. Er hatte die für die damaligen Verhältnisse durchschnittliche Höhe von 7 Metern, erreichte eine Temperatur um die 1300 Grad und war 1,5 Monate in Betrieb. Danach waren die Rohstofflager leer.
Zum Vergleich: der modernste Hochofen im Ruhrgebiet heute, in Duisburg, ist 90 Meter hoch, hat eine Betriebstemperatur von 1500 Grad Celsius und arbeitet im Conti-Betrieb 365 Tage im Jahr.
Gewichte, Töpfe, Pfannen und andere Gusswaren des täglichen Bedarfs waren die ersten Produkte made in Antony.
Es war ja eine neue Technik, es war Erz, was man wirklich noch nicht so richtig kannte. Und das, was produziert wurde, hatte doch arge Mängel. Man konnte es kaum absetzen, es blieb liegen, es dauerte Ewigkeiten, bis dass man das verkauft hatte. Und was einkam, reichte für die zweite Kampagne zur Finanzierung bei weitem nicht aus.
Technisch verlief der Start der St. Antoni-Hütte also holprig. Franz Ferdinand von Wenge zahlte nur drauf. Deshalb zog er sich aus dem aktiven Geschäft zurück und verpachtete seine Hütte. Was die Sache zusätzlich kompliziert, um nicht zu sagen hochpolitisch, machte, waren die Grenzverläufe. Rheinland und Westfalen waren zu dieser Zeit ein Flickenteppich rivalisierender Fürstentümer. Und mittendrin in einem brisanten Dreiländereck lag die Antoni-Hütte.
Die Hütte selbst gehört zum kurkölnischen Fest Recklinghausen, Hauptstadt Bonn.
Wenige hundert Meter weiter Richtung Westen begann bereits das Herzogtum Kleve, das zu Preußen gehörte.
Und kaum mehr als einen Kilometer weiter südlich grenzte das Reichsstift Essen an.
Die Reaktionen auf die Gründung der Sankt-Antoni-Hütte ließen nicht lange auf sich warten.
Zwei Sachen sind wichtig. Einmal natürlich die Umweltverschmutzung als solche. Der Elbenbach war dann vergiftet. Das Wasser war nicht mehr trinkbar. Und das Zweite ist natürlich, dass überall in der Region plötzlich Leute darüber nachdenken, ob sie auch eine Hütte gründen sollten, um den Markt in Holland zu bedienen. Und das fing dann an, diese ganze Region zu verändern. Aus der Wüstengegend wurde plötzlich eine Industrieregion.
Die Nachbarn von Antoni holten zum Gegenschlag aus. Es braute sich etwas zusammen.